So, wunderschönen Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend zum Webinar zum Thema Neuroinfektiologie hier in den wunderbaren Räumlichkeiten der Gesellschaft der Ärzte in Wien in der Frankgasse begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Christian Neuhauser, ich bin von Beruf Facharzt für Neurologie. Ich arbeite am Universitätsklinikum in St. Pölten und führe sowohl in St. Pölten als auch in Wien eine Wahlarztordination. Ich möchte Ihnen eine kurze Gebrauchsanweisung für die kommende Stunde mit auf den Weg geben. Ich werde keinen sehr wissenschaftlichen Vortrag halten, sondern eher praxisbezogene Beispiele bringen, die sehr anwendungsorientiert sind. Aber alles, was ich Ihnen erzähle, ist natürlich mit entsprechender Literatur und mit entsprechendem Erfahrungsschatz hinterlegt. Ich möchte gleich ohne Umschweife mit dem ersten Fallbericht beginnen. Das ist eine Geschichte, an die ich mich persönlich noch sehr gut erinnern kann. Es war so, das war ein junges Mädchen, das hat am Abend zur Mutter gesagt, ja, ich glaube, ich werde krank, ich fühle mich so ein bisschen grippig, so ein bisschen Kopfweh, so ganz unspezifische Symptome hat das Kind gehabt. Und die Mutter hat dem Kind eine Tablette Pakimed gegeben und gesagt, ja, leg dich halt früher hin und schlaf dich aus. Und am nächsten Tag, als es zum Schule gehen war, ist das Kind nicht aufgestanden. Die Mutter hat immer wieder an das Kinderzimmer geklopft und irgendwann hat sie einmal das Kinderzimmer geöffnet und da ist das junge Mädchen schweißgebadet am Rücken gelegen und war eigentlich nicht mehr richtig kontaktierbar. Die Mutter hat sofort die Rettung und den Notarzt hinzugezogen und das Kind wurde dann unter dem Aspekt einer möglichen Meningitis bei hohem Fieber, bei Meningismus zu uns ins Spital gebracht. Und die allererste Maßnahme, die wir vorgenommen haben, war die sofortige empirische Antibiotikagabe. Wir haben dem Kind, also dem jungen Erwachsenen, kann man eigentlich sagen, 2 Gramm Rocephin gegeben und haben dann eine entsprechende diagnostische Abklärung vorgenommen. Es wurde Blut abgenommen, es wurde eine Blutkultur abgenommen, es wurde eine Computertomographie durchgeführt und danach ist eine diagnostische Lumbalpunktion durchgeführt worden. Die Computertomographie war unauffällig. Das ist das Gehirn eines sehr jungen Menschen, darum sind die Ventrikel so eng. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Zeichen von Hirndruck. Und im Labor war das Interleukin 6 massiv ausgelenkt, das Procalcitonin war deutlich erhöht und im Liquor fanden sich über 12.000 ganze Zellen. Und der Liquor, den man in so einer Situation gewinnt, ist gelblich bis putride und Sie können schon alleine vom makroskopischen Aspekt her darauf schließen, dass es sich hier um eine fulminante Meningitis handeln muss. Und ich habe Ihnen da noch einmal zusammengefasst, was sind die entscheidenden Schritte. Basierend auf der Klinik haben wir sofort rasch empirisch Antibiotika gegeben. Es ist nicht in Ordnung, wenn man die Antibiotikagabe durch irgendwelche diagnostischen oder andere Maßnahmen sozusagen verzögert. Die Gewinnung der Blutkultur ist natürlich sehr wichtig, nur bis die Blutkultur da ist, dauert es relativ lang und die moderne Erregerdiagnostik funktioniert sowieso PCR-mäßig und der PCR ist es relativ egal, ob schon eine erste Antibiotikagabe erfolgt ist. In weiterer Folge wurde der Patient, also in dem Fall die Patientin, auf der Intensivstation aufgenommen. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, man ist nicht fertig, wenn man sozusagen die Meningitis diagnostiziert hat und anbehandelt hat. Man muss sich immer überlegen, warum kommt der Betroffene überhaupt an eine Meningitis. Das heißt, Sie müssen noch in der Akutsituation entsprechende diagnostische Maßnahmen setzen. Aber davon später mehr. Hier sehen wir den Originalbefund der Betroffenen. Das war eine Meningokokken-Meningitis. Die PCR, bei uns im Haus heißt es Multiplex-PCR, bekommt man rasch. Innerhalb von Stunden ist das Ergebnis zuverlässig da und man kann dann sehr gezielt die antibiotische Therapie vornehmen. Zur Pathogenese der bakteriellen Meningitis, ich habe Ihnen hier die wichtigsten Erreger aufgeschrieben, muss man sich, wie gesagt, immer überlegen, warum kommt der Betroffene überhaupt an die Meningitis. Und immer verdächtig sind otogene Prozesse, also Otitiden, oder Prozesse zum Beispiel im Herzen, zum Beispiel Endokarditiden. Und das gehört sofort abgeklärt. Auch eine Schädelverletzung, ja, wo es zu einer Dura-Leckage kommt, ist immer auch suspekt darauf, dass es eine mögliche Eintrittspforte für bakterielle Erreger ist. Zur Klinik der bakteriellen Meningitis ist zu sagen, dass die Patienten in der Regel sehr schwer krank sind vom Aspekt. Sie haben in der Regel einen fulminanten Beginn. Es ist häufig so, und das liest man ja auch immer wieder in der Zeitung, am Vortag war praktisch alles noch in Ordnung, man war sogar wegen unspezifischer Symptome beim Hausarzt und am nächsten Tag eine massive Verschlechterung, die man gar nicht vorhergesehen hat. Ganz typisch ist für die bakteriellen Meningitiden ein hohes Fieber, holokranielle Kopfschmerzen, ein Meningismus und sehr häufig sind die Patienten bewusstseinsgestört, bewusstseinsgetrübt. Zum Meningismus ist zu sagen, in seiner vollen Ausprägung ist er derart, dass der Patient wirklich am Hinterhaupt auf der flachen Unterlage liegt und man ihn am Hinterhaupt sozusagen hochheben kann und das Kinn kann überhaupt nicht mehr zur Brust geführt werden. Manches Mal gibt es Situationen, wo man den Meningismus an der HWS nicht gut prüfen kann. Da kann man sich dann mit Nervendehnungszeichen weiterhelfen, vor allem auch dann, wenn die Situation an der HWS unklar ist. Wir haben ja manches Mal auch in der Akutmedizin die Situation, dass man die HWS noch nicht gesichert hat und dass man deswegen keine Manipulationen dort vornehmen möchte. Und dann gibt es diese indirekten Nervendehnungszeichen, wo man eben ebenfalls Rückschlüsse auf eine eventuelle meningeale Reizung vornehmen kann. Die akute bakterielle Meningitis schaut pathologisch-anatomisch so aus. Hier ist wirklich das Gehirn, der Liquorraum, unter Eiter stehend. Unter dem Mikroskop schaut der Liquor so aus, also es sind ja wirklich tausende Entzündungszellen zu finden. Das heißt, es sind die Leukozyten aktiviert. Und hier habe ich Ihnen hier noch einmal die Elemente der Diagnostik für die bakterielle Meningitis aufgeschrieben. Klar, wir fangen immer mit der Anamnese an. Wir machen einen auf der Anamnese basierenden, orientierenden neurologischen Status und führen dann als wichtigste sozusagen Maßnahme therapeutisch die Antibiotikagabe durch und dann wird in weiterer Folge Blut abgenommen, Blut und Material für die PCR asserviert, die Blutkulturen, wie gesagt, abgenommen, idealerweise eine Computertomographie mit Knochenfenster durchgeführt und die diagnostische Lumbalpunktion ist ebenfalls entscheidend. Und mir ist es immer wieder ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch die weitere Fokussuche wichtig ist, also ein Herzecho, die Vorstellung beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und ein Chorpulmo sind hier zu nennen. Die bakteriellen Meningitiden haben in der Regel so eine mittelgute Prognose. Die Prognose hängt sehr stark davon ab, wie rasch man die Meningitis erkennt, wie rasch die Antibiotikagabe erfolgt und welche Komplikationen auftreten. Hirnödeme, Hirnabszesse und andere extrakranielle septische Komplikationen können den Verlauf entscheidend beeinflussen. Die höchste Letalität bei den bakteriellen Meningitiden haben wir bei den Pneumokokken und bei den Listerienmeningitiden. Bei den Listerienmeningitiden ist es meiner Erfahrung nach so, dass man häufig gar nicht an die Listerien als Erreger denkt. Wer bekommt Listerienmeningitiden? Sehr junge Patienten, also Säuglinge, kleine Kinder und dann ältere Patienten, die vielleicht nicht mehr richtig immunkompetent sind oder Patientinnen und Patienten, die aus ihrer immunologischen Situation oder aus einer bestimmten therapeutischen Situation heraus nicht mehr vollkommen immunkompetent sind. Eine gefürchtete Komplikation bei Meningokokkeninfektionen stellt das Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom dar. Und sehr häufig ist es so, dass die bakterielle Meningitis formal gut ausheilt, aber die Patientinnen und Patienten unter bestimmten neurologischen Residuen leiden. Das können natürlich im Extremfall palische Syndrome sein oder schwere Beeinträchtigungen sein, aber sehr häufig sind das, man hat das früher Neuroasthene-Syndrome genannt, also rasche Ermüdbarkeit, permanentes sich erschöpft fühlen, Leistungseinbußen, kognitive Einbußen. Also je länger eine bakterielle Meningitis nicht erkannt und behandelt wird, desto schlechter sozusagen ist die Prognose für den Patienten. Hier habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht von einem Waterhouse-Friedrichen-Syndrom, wo sozusagen die Gerinnung schon zusammengebrochen ist. Zur Therapie der bakteriellen Meningitis ist zu sagen, dass man hier in der Regel einen Medikamentenmix anwendet. Es ist eine empirische Therapie. Es ist eine Kombination aus einer antibiotischen Therapie und gerade zu Beginn ist man sich oft nicht sicher, ob man mit einem bakteriellen oder mit einem viralen Prozess zu tun hat. Deswegen gibt man auch immer eine virostatische Therapie dazu und mittlerweile ist State of the Art, dass man eigentlich bei allen Meningitiden, die man nicht genauer klassifiziert hat, Cortison dazu gibt. Patienten mit einer bakteriellen Meningitis brauchen eine intensive Betreuung und Überwachung, zum Beispiel auf der Intensivstation, zum Beispiel auf einer Intermediate-Care-Station, je nachdem, welche Möglichkeiten man vor Ort zur Verfügung hat. Und ganz wichtig ist für die Therapie, dass wenn man einen Fokus auch nur in Verdacht hat, ihn raschestmöglichst saniert, weil das die Prognose und das Fortkommen des Patienten ganz entscheidend mitgestaltet. Ich habe Ihnen hier verschiedene Parameter bei unterschiedlichen Meningitisformen mitgebracht. Bei einer bakteriellen Meningitis ist es ganz typisch, dass sehr hohe Zellzahlen im Liquor gefunden werden. Man darf aber nicht den Fehler machen, sozusagen von der ersten Lumbalpunktion sich ganz sicher zu sein, welche Form der Meningitis bei einem sozusagen vorliegt, weil wenn man sehr früh im Krankheitsverlauf eine diagnostische Lumbalpunktion macht, können verblüffend wenig Entzündungszellen im Liquor gefunden werden. Das hat damit zu tun, dass die Leukozyten sozusagen noch geprimed werden, die haften am Endothel und lernen erst den Erreger kennen und sie schwemmen dann erst im weiteren Verlauf in den Liquor aus. Bei viralen Meningitiden ist es eher so, dass die Zellzahl um die 600, 500 pro Mikroliter ist. Was auch wichtig ist, man sollte immer auf das Laktat schauen. Bei einem hohen Laktat ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bakterieller Prozess oder ein chronischer Meningitis-Prozess, wie zum Beispiel bei der Tuberkulose, vorliegt. Auch das Eiweiß kann einen unterstützenden Befund geben und ich glaube, man sollte auch immer auf die Glucose schauen. Die Glucose ist deswegen interessant, weil bakterielle Prozesse in der Regel damit vergesellschaftet sind, dass im Liquor nur mehr ganz wenig Glucose vorhanden ist, weil die Bakterien sich rasch vermehren, viel Energie brauchen und sozusagen die ganze Glucose aufbrauchen. Man soll sich da aber auch nicht täuschen. Es kommt immer wieder vor, dass man mit Diabetikern zum Beispiel zu tun hat. Auch die haben im Liquor natürlich eine erhöhte Glucose und es kann dann sein, dass die bei einer bakteriellen Meningitis sozusagen eine pseudonormale Glucose haben, aber in Wahrheit liegt der erniedrigten Glucose sozusagen da schon ein bakterieller Prozess zugrunde. Ich habe Ihnen hier als Therapievorschlag einen Medikamentencocktail aufgeschrieben, wie man zum Beispiel empirisch eine Meningitis mit unbekannten Erreger anbehandeln könnte. Also die Basis ist in der Regel ein Cephalosporin, wie zum Beispiel das Ceftriaxon, Handelsnamen Rocephin. Hier kann man am Anfang im Sinne eines Loadings zweimal am Tag geben, muss man nicht, gibt da verschiedene sozusagen Vorstellungen, wie man da vorgehen kann. Mit einem 2 Gramm Rocephin pro Tag ist man in der Regel sehr gut abgedeckt. Um die Listerienlücke zu schließen, gibt man Standardcillin, also ein Penicillin-Antibiotikum dazu und weil man am Anfang häufig nicht sicher ist, ist es ein bakterieller oder ist es ein viraler Prozess, ist auch Zovirax mit an Bord. Und hier habe ich Ihnen gesagt, dass es mittlerweile eigentlich schon Standard ist, dass man bei jeder Meningitis am Anfang zumindest Cortison dazu gibt. Zu Beginn meiner Ausbildung war man da nicht so sicher. Zum Beispiel, da hat man gesagt, ja, bei der Tuberkulose darf man auf keinen Fall Cortison geben, weil dann explodiert die Tuberkulose, hat man gelernt. Heutzutage glaubt man das nicht mehr und Fortecortin ist extrem günstig für die Langzeitprognose der Patientinnen und der Patienten. Zur Prophylaxe der bakteriellen Meningitis für Sie als Ärztinnen und Ärzte oder für Angehörige ist Folgendes zu sagen. Wenn Sie sich entsprechend schützen, ist es extrem unwahrscheinlich, dass Sie sich bei einem Kontakt mit einem Patienten mit bakterieller Meningitis anstecken. Ich habe mich da eine Zeit lang sehr damit beschäftigt und nur anekdotische Fälle gefunden, wo fast immer sozusagen ein Hygienefehler passiert ist. Ganz problematisch bei den bakteriellen Meningitiden sind die Meningokokken. Und ich beziehe mich da auf Daten vom Robert-Koch-Institut und dort kann man nachrecherchieren, dass Erkrankte bereits 7 Tage, bevor sie klinisch sozusagen erkranken, bereits infektiös sind und potenziellerweise andere Menschen anstecken können. Und wenn man sich das durchdenkt, ja, auch wir haben jetzt sehr viel mit Corona gelernt, wie Cluster entstehen, wie Contact Tracing funktioniert, wie Spreading-Events funktionieren, also dass in einer Schulklasse zum Beispiel viele Meningokokkenfälle auf einmal auftreten, ist eine absolute Rarität. Wer ist nun potenziellerweise konkret gefährdet? Das sind alle Personen, die im selben Haushalt leben und engen Kontakt haben. Das sind Personen, zum Beispiel Soldaten in der Kaserne oder Schüler im Internat. Und ein Richtwert ist, dass der Aufenthalt von mehr als 4 Stunden in einem geschlossenen Raum sozusagen da rechtfertigt, dass man eine entsprechende medikamentöse Prophylaxe einnimmt. In unserem Kontext, im Krankenhaus oder in der Ordination, da geht es vor allem wirklich um den Kontakt mit Sekreten, mit Liquor und dass man da keine Hygienefehler sozusagen begeht. Ich habe Ihnen hier aufgeschrieben, welche Medikamente, welche Personen in verschiedenen Kontexten zur Prophylaxe bei Verdacht auf Kontakt mit einer bakteriellen Meningitis einnehmen können und sollen. Langläufig, wenn Sie zum Beispiel Notärztin sind oder Hausärztin, ist es für Sie mit einer Tablette Ciproxin erledigt, also eine Single Dose und Sie sind abgeschirmt. Aber es gibt natürlich viele andere Konstellationen. Sie können mit Personen zu tun haben, die schwanger sind. Sie können mit Personen mit Medikamentenunverträglichkeiten zu tun haben. Und da empfehle ich immer, tagesaktuell nachzuschauen. Und hier wäre aus meiner Sicht die beste Referenz im deutschsprachigen Raum das Robert-Koch-Institut. Und das sind auch Informationen, die frei im Internet zugänglich sind und sehr, sehr gut recherchiert sind. Ich habe Ihnen ein weiteres Fallbeispiel gebracht aus meiner klinischen Realität. Das war ein Mitarbeiter in unserem Spital, der 48 Jahre alt war und sich am Tag 1, da war er in der Arbeit, sozusagen in einer Pause auf der HNO gemeldet hat und gesagt hat, ja, er hat seit einigen Tagen so irgendwie ungute Ohrenschmerzen, so Ohrenstechen und hat gebeten, der Ohrenarzt soll einmal hineinschauen. Im HNO-Status war alles in Ordnung und man hat gesagt, ja, das muss man beobachten, aber jetzt liegt noch nichts Behandlungsbedürftiges vor. Am nächsten Tag ist der Patient wieder auf die HNO gegangen und hat gesagt, also er hält die Ohrenschmerzen überhaupt nicht mehr aus und es wurde eine Otitis media links diagnostiziert und es erfolgt eine antibiotische Therapie mit Augmentin, also mit einem Penicillin-Antibiotikum. Was ist in weiterer Folge passiert? Am fünften Tag, nachdem sozusagen der Patient auffällig geworden war, hat er sich aufgrund heftiger holozephaler Kopfschmerzen an einen Vertrauensarzt gewandt und der hat ihn aufgenommen und gesagt, ja, das müssen wir uns näher anschauen, du gefällst uns nicht, das ist nicht in Ordnung. Der Patient hat eine Computertomographie mit Kontrastmittel bekommen, hier ist im Wesentlichen ein unauffälliger Befund gefunden worden und die Neurologie, also ich in meiner Person, wurde dann hinzugezogen und als ich auf die Station gekommen bin und ich war wirklich sehr schnell dort, war der Patient hochfiebernd, delirant, schwer meningial und hat sich gar nicht mehr ausgekannt. Er wurde dann sozusagen ein bisschen unter Kampfbedingungen, haben ihm noch einen Zugang gelegt, er hat dann sofort Trozefin bekommen und wir haben ihn dann ein bisschen sedieren müssen, damit wir die diagnostische Lumbalpunktion zusammenbekommen und das war natürlich ein ganz ein schlimmer Befund. Er hat 6000 ganze Zellen gehabt, ein hohes Eiweiß, Glucose praktisch nicht mehr messbar und Laktat extrem erhöht. Wir haben ihn dann noch einmal der HNO vorgestellt und er wurde dann in dubio akut mastoidektomiert. Der HNO-Arzt, der sehr erfahren war, hat gesagt, ja, also in der Operation, das hat nicht besonders krank oder gefährlich ausgeschaut, war kein typischer Situs für eine schwere Otitis. Der Patient wurde dann in den Aufwachraum gebracht und hat keine Aufwachreaktion mehr gezeigt und wurde dann in weiterer Folge auf die Intensivstation übernommen, hat dann eine Hirndrucksonde bekommen und eine entsprechende antibiotische und virostatische Therapie. Wie ist es weitergegangen? Es ist ein Pneumokokk sozusagen als Erreger in der Multiplex-PCR festgestellt worden, aber der Patient hat sich nicht erfangen. Er war weiterhin komatös, der Hirndruck war erhöht und er hat dann plötzlich eine weite, lichtstarre Pupille links entwickelt. Er war dann noch mit Rocephin und Ampicillin erregerspezifisch abgeschirmt und es wurde noch einmal eine Computertomographie mit CT-Angiografie durchgeführt, die hat keinen wesentlichen Befund ergeben. Es ist dann am achten Tag die Blutkultur bzw. die Liquorkultur eingetroffen und hier hat sich dann ein multiresistenter Pneumokokk sozusagen als Erreger herausgestellt. Es wurde sofort auf ein breites Antibiotikum, auf ein Meropenem umgestellt. Wie ist die Geschichte weitergegangen? Der Patient war auch 2 Wochen, nachdem er auffällig geworden ist, nicht weckbar. Er war komatös, hatte einen hohen Hirndruck und in der neuerlich durchgeführten Computertomographie dokumentierte sich dann plötzlich ein Kleinhirninfarkt rechts. Mittlerweile war der Patient dann noch breiter sozusagen abgeschirmt, nicht nur antibiotisch bakteriell, sondern man hat auch Diflucan, also ein Pilzmedikament sozusagen, dazugegeben, aber das war wirklich nur quasi Ausdruck der Verzweiflung, weil man wirklich alles ausschöpfen wollte, um diesem Patienten zu helfen. 2 Wochen nachdem er sozusagen auffällig geworden ist, hat man dann eine MRT mit Kontrastmittel durchgeführt und hier haben sich multiple Infarkte dokumentiert. Als sozusagen Ultima Ratio wurde dann noch intradekal Vancomycin gegeben. Und Sie sehen hier die unterschiedlichen Bildgebungen, die durchgeführt wurden am Tag 1. Hier sehen Sie an der Schädelkalotte so einen Lufteinschluss. Das ist sozusagen dadurch entstanden, dass eine Hirndrucksonde gegeben wurde. Am 14. Tag sehen Sie in der Kleinhirnhemisphäre rechts den schon vorher diskutierten Kleinhirninfarkt und dann am 15. Tag in der MRT die multiplen Infarkte, die aufgetreten sind. Das EEG des Patienten war abnorm, es war sogar schwer abnorm. Die somatosensibel evozierten Potenziale waren ebenfalls hochpathologisch. Es war ein Zeichen dafür, dass es eigentlich zu einer Dezerebration gekommen ist. Ja. Also wir haben den Kortex sozusagen bei diesem Patienten verloren und der Patient hat ein apalisches Syndrom entwickelt. In weiterer Folge konnte er von der Intensivstation in eine Pflegeeinrichtung transferiert werden und dort ist er dann im Intervall an einer Pneumonie verstorben. Eine weitere gefürchtete Komplikation der bakteriellen Meningitis ist das Hirnabszess. Das ist hier sehr gut sichtlich im Okzipitallappen links. Ganz ein typisches Leitsymptom fürs Hirnabszess ist der epileptische Anfall. Wenn sozusagen ein Patient, der bis jetzt gesund war und auf einmal einen epileptischen Anfall entwickelt hat, muss man sich rasch überlegen, was kann der Grund für den Anfall sein. Und es ist ganz entscheidend, dass man hier eine entsprechende Bildgebung anstrebt, idealerweise natürlich eine MRT, nur das ist aus verschiedenen Gründen nicht immer realisierbar. Aber die Trias aus Anfall, vorhergehende heftige Kopfschmerzen und Fieber, die ist ein bisschen wegweisend, dass eine Meningitis, ein Hirnabszess vorliegen könnte. Ganz ein wichtiges Diagnostikum ist, wie gesagt, das MRT. Im EEG findet man typischerweise ausgeprägte Herdbefunde. Interessanterweise haben die Patienten zumindest am Anfang der Erkrankung relativ unauffällige Entzündungswerte. Auch der Liquor kann am Anfang unauffällig sein, ist nicht ganz typisch, aber es wird in der Literatur so beschrieben. Und es wird jedenfalls empfohlen, einen Erregernachweis sozusagen anzustreben, wenn es gar nicht anders geht, sogar durch eine stereotaktische Biopsie, weil es die weitere Prognose des Patienten entscheidend, wie man auch am vorherigen Fall gesehen hat, beeinflussen kann. Die Therapie des Hirnabszesses erfolgt am Anfang natürlich auch wieder empirisch. Man gibt hier einen Medikamentencocktail, zum Beispiel Ceftriaxon mit Metronidazol und ein Staphylokokkenantibiotikum, zum Beispiel ein Fosfomycin oder ein Vancomycin. Und je nachdem, welchen Erreger man sozusagen isolieren kann, kann man die Therapie dann entsprechend reduzieren. Im nächsten Dia zeige ich Ihnen eine Kasuistik, nämlich eine Timeline. Wie lange dauert es eigentlich, bis ein Patient, wo wir den Verdacht haben, der könnte eine bakterielle Meningitis haben oder eine Meningitis haben, bis also der Zeitpunkt von ich habe den Verdacht, bis er das erste Antibiotikum bekommt. Und das ist sozusagen sehr genau von mir nachrecherchiert worden. Schauen wir uns das einmal an. Tag 1. Das war ein junger Förster, der war sehr gesund und hat sich am Tag 1 bei seinem Hausarzt vorgestellt, weil er sich nicht wohl gefühlt hat. Er hat über Halsschmerzen geklagt und der Hausarzt hat suspiziert, dass er möglicherweise eine Pharyngitis oder Tonsillitis hat und hat ihm ein Ziklav gegeben. Das ist ein Penicillin-Antibiotikum. Am Tag 4 ist er noch einmal zum Hausarzt gegangen und es ist nicht besser geworden. Er hat sich eigentlich da schon ziemlich krank gefühlt, starke Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Unwohlsein und der Hausarzt hat sich nicht mehr rausgesehen und hat gesagt, ich glaube, da müssen wir mal die Spezialisten draufschauen lassen und hat ihn an eine HNO-Ambulanz eines großen Spitals weiter transferiert. Und um 8.30 Uhr, und Sie sehen, das ist eigentlich alles sehr schnell gegangen, hat er bei der HNO-Leitstelle mit einer entsprechenden Überweisung eingecheckt und musste dann im Wartebereich Platz nehmen, weil das natürlich sozusagen keine Terminambulanz war, sondern hier wurden die Fälle je nach Akuität und nach Ressourcen abgearbeitet. Und um 10.15 Uhr, und das ist eigentlich relativ rasch, wurde er schon vom HNO-Arzt begutachtet. Der hat eigentlich einen planten HNO-Status festgestellt, aber hat dokumentiert, dass der Patient agitiert ist, also er war im Verhalten schon sehr ungewöhnlich, dass der Patient über starke Kopfschmerzen und Nackenschmerzen geklagt hat und da wurde zum ersten Mal der Verdacht auf Meningitis ausgesprochen und niedergeschrieben. Wie ist es dann weitergegangen? Der Patient wurde dann in einen anderen Bereich des Spitals gebracht, in unsere Erstversorgung, wo Internisten und Neurologen gemeinsam arbeiten und um 10.45 Uhr hat er dann dort eingecheckt. Um 12.15 Uhr wurde er dann neurologisch erst begutachtet und da war der Patient schon ziemlich krank. Und er wurde dann, so rasch es eben gegangen ist, einem Akut-CT zugeführt und um 13.10 Uhr ist die diagnostische Lumbalpunktion erfolgt. Um 13.45 Uhr ist dann der Liquorbefund eingetroffen mit 603 ganzen Zellen pro Mikroliter. Da könnte man sagen, das ist gar nicht so ein dramatischer Wert, aber Vorsicht, der Patient war schon 4 Tage oral mit einem Penicillin-Antibiotikum anbehandelt. Und um 13.55 Uhr hat er tatsächlich den ersten Shot IV Rocephin bekommen. Und es geht mir in dieser Kasuistik überhaupt nicht darum, hintnach gescheit zu reden oder es besser zu wissen oder irgendwelche Kollegen da anzuklagen oder auf Missstände hinzuweisen, weil ich glaube, das ist eigentlich ein sehr typischer Fall, aus dem man viel lernen kann. Eigentlich war es um 10.15 Uhr klar, dass der Patient ein massives Problem hat. Und eigentlich wäre das der ideale Zeitpunkt gewesen, um zu ihm zu sagen, grüß Gott, Rocephin. Und alles andere, was dann passiert ist, war in Ordnung, aber man hat sehr viel Zeit verloren. Und was dem Patienten meiner Meinung nach letztlich das Leben gerettet hat, das war, dass der Hausarzt ihn entsprechend antibiotisch anbehandelt hat und einen Zustand hergestellt hat, wo der Patient gut genug antherapiert war. Ich habe Ihnen hier aus einer Arbeit ein Bild rausgenommen, da ist die Case Fatality Rate in Prozent der Door-to-Antibiotic Time in Stunden gegenübergestellt. Und von der 0. bis zur 6. Stunde ist die Case Fatality Rate nicht so gewaltig. Das ist natürlich immer noch schlimm. Ja, nach 6 Stunden haben Sie 16% der Patienten verloren. Das ist eh immer noch gewaltig. Aber ab der 6. Stunde kommt es zu einem gewaltigen Anstieg der Case Fatality Rate. Das hat mit dem exponentiellen Wachstum der Bakterien zu tun. Am Anfang ist die Kurve relativ flach und plötzlich wird sie ganz, ganz steil. Und das haben wir auch alle jetzt in den letzten Jahren gelernt, ob wir das wollten oder nicht. Exponentielles Wachstum ist auch ein starkes Thema bei einer Pandemie, bei Corona-Infektionen und so weiter. Aber es gibt, am Anfang fängt das langsam an, und wenn man diesen Zeitpunkt versäumt, ist man sofort in einer ganz steilen Entwicklung drinnen, und die kann man dann oft gar nicht mehr aufhalten. Also was Sie mitnehmen können: Patienten, die nach 6, 8, 10 Stunden erst ein Antibiotikum bekommen, haben sehr oft ganz, ganz schlechte Karten. Und das ist ja auch so beim ersten Beispiel der Fall gewesen. Das Kind legt sich am Abend hin, fühlt sich nicht wohl, da fängt der Prozess an, und nach 10, 12 Stunden erst erfolgt die erste Antibiotikagabe. Und dann ist es leider häufig so, dass solche Fälle auch nicht gut ausgehen können. Ich bin Ihnen noch einen Fallbericht mitgebracht. Das ist ein Patient, der seit 2 Tagen immer wieder sehr hohes Fieber hatte, also 40 Grad, das ist schon gewaltig, ist kein Covid-Patient. Ja. Er hat auch leichte Kopfschmerzen angegeben, hat über Husten geklagt, stark geschwitzen. Er wurde dann vom Internisten angeschaut. Man hat nicht so recht gewusst, was der Fokus ist, und hat dann den Neurologen hinzugezogen. Der Neurologe hat gesagt, ja, da sollte man punktieren, machen wir vorher Computertomographie, war ein junger Patient, auch hier wieder die Ventrikel eher eng, aber das ist nicht pathologisch, das ist in dem Alter normal. Er wurde dann von uns diagnostisch punktiert, und hier hat man 138 ganze Zellen gefunden. Glucose, Eiweiß und Laktat waren unauffällig, und therapeutisch hat man sich dann für einen Medikamentencocktail entschlossen, weil man einfach nicht gewusst hat, ist man da im aufsteigenden Schenkel einer bakteriellen Infektion, ist es tatsächlich eine reine virale Meningitis, das weiß man am Anfang nicht. Er wurde dann HNO-fokusmäßig abgeklärt, wurde kardiologisch abgeklärt, also ein Herzecho wurde gemacht, und in der Nachanamnese bei uns auf der neurologischen Station hat er sich dann erinnert, ja, einen Zeckenstich hat er gehabt, also keinen Zeckenbiss, sondern einen Zeckenstich vor etwa 4 Wochen. Er war nicht FSME geimpft, was nicht sehr weise ist. Er war sonst ein gesunder Mensch, und wir haben dann in der Multiplex-PCR nichts gefunden, aber in der serologischen Diagnostik haben wir einen eindeutigen Hinweis auf eine aktive FSME gefunden. Und das ist grundsätzlich einmal keine gute Sache, weil ich kann die aktive FSME-Infektion nur symptomatisch behandeln. Ich habe keine kurative Therapie zur Verfügung. Vielleicht nehmen Sie auch diesen Vortrag jetzt zum Anlass, Ihren FSME-Status sozusagen noch einmal zu überprüfen. Erwachsene sollten meines Wissens alle 5 Jahre eine Auffrischung bekommen. Die Titerbestimmung, was häufig gemacht wird, ist gerade auch bei der FSME, was die Antikörpertiter sozusagen betrifft, nicht sehr aussagekräftig. Es ist statistisch gesehen eher recht selten, dass man eine FSME fängt. Wir sind hier in Ostösterreich in einem Hochrisikogebiet. Sie brauchen statistisch gesehen 150 Zeckenstiche, damit Sie sozusagen statistisch gesehen eine FSME fangen. Ich würde mir aber nicht auf mein Glück verlassen, weil wenn Sie eine anspruchsvollere Wanderung machen, es ist nicht ungewöhnlich, dass man 10, 12 Zeckenstiche hat, und Sie erwischen ja nur die Anfänger unter den Zecken. Die wirklichen Profizecken stechen Sie, saugen sich mit Blut voll und fallen ab, und Sie haben gar kein Bewusstsein unter Umständen dafür, dass Sie vom Zeck gestochen wurden. Die Inkubationszeit beträgt etwa 10 Tage, und ganz typisch ist so ein zweigipfeliger Verlauf. Es gibt so eine Art grippeähnliches Vorstadium, so hohes Fieber, Schwitzen, nicht klar zuordnenbar, woher das kommt. Man fühlt sich allgemein abgeschlagen und dann im nächsten Verlauf kommen die neurologischen Manifestationen zutage. Die Therapie ist, wie gesagt, nur symptomatisch zur Verfügung und ich kann nur sehr appellieren, dass man sich die Impfung holt. Die ist gut verträglich und schützt extrem gut. Die Prognose, wenn es eine reine Meningitis ist, heilt das häufig sehr gut aus. Aber es gibt immer wieder auch nach FSME Meningitiden, die formal ausgeheilt sind, neurologische Residuen, zum Beispiel chronische Kopfschmerzerkrankungen, Konzentrationsstörungen, Probleme bei der Aufmerksamkeit, Dinge, die sehr schwer fassbar sind, aber für den Patienten extrem beeinträchtigend sind. Bei einer Meningoenzephalitis, das hat schon häufiger mehr Komplikationen. Und die schlimmste Form ist die Meningoenzephalomyelitis. Die kann entweder tödlich verlaufen oder schwere bleibende Schäden hervorrufen. Die Letalität bei der letztgenannten Variante ist laut Literatur etwa 30%. Ich habe Ihnen noch einen Fall mitgebracht. Das ist eine alte Dame, die zunächst auf der Unfallchirurgie war, weil sie zu Sturz gekommen ist und die Rettung hat geglaubt, es ist primär ein Unfallereignis und hat die Patientin auf die unfallchirurgische Erstversorgung gebracht. Dort ist aufgefallen, dass man eigentlich nicht mehr gut mit der Patientin reden konnte und man hat eine Computertomographie durchgeführt. Und da muss man ein bisschen eingeschaut sein und nur von einem Schnittbild allein ist es auch sicher schwer zu erkennen. Aber für einen geübten Beobachter war hier am Temporallappen eine Auffälligkeit. Und diese Auffälligkeit, dort wo der rote Pfeil ist, das entspricht nicht einem typischen Insultareal, das ist kein typisches Bild für eine Raumforderung, für ein Lymphom oder so, sondern das war hochsuspekt in Zusammenschau mit der Klinik auf eine Enzephalitis, auf eine Herpesenzephalitis. Und man hat dann in weiterer Folge auch herausgefunden, weil man dann auch eine gewisse Außenanamnese hatte, dass ein hohes Fieber zu Hause gewesen wäre und dass die Patientin im Vorfeld schon sehr verwirrt gewesen sei. Und die Kollegin, die Dienst hatte, hat die Patientin dann diagnostisch lumbal punktiert. Und in der diagnostischen Lumbalpunktion kamen 161 ganze Zellen zur Darstellung und der übrige Befund sprach eher nicht für einen bakteriellen Prozess, sondern für einen viralen Prozess. Therapeutisch hat sich die Kollegin für eine Monotherapie mit Acyclovir entschlossen, weil das schon sehr, sehr verdächtig war auf eine Herpesenzephalitis. Und die Multiplex-PCR hat der Kollegin recht gegeben. Es war eine ganz klassische und typische Herpesenzephalitis. Was sind jetzt so typische klinische Features? Hohes Fieber, Bewusstseinstrübung, Wesensveränderung, Kopfschmerzen und auch ganz typisch sind epileptische Anfälle. Und warum ist das der Fall? Hier habe ich Ihnen eine MRT mitgebracht von einer typisch angelegten Herpes-Enzephalitis. Diese Enzephalitis ist destruierend. Sie ist im Bereich des Temporallappens und des Thalamus. Der Thalamus, das ist sozusagen unser Prozessor im Gehirn, dort, wo auch das EEG sozusagen letztlich entsteht im Gehirn. Und dort hat man ein massives strukturelles Problem. Und darum haben diese Patientinnen und Patienten Anfälle. Und hier haben sie sozusagen korreliert mit dem Finding im MRT die Hirnstromkurve, das EEG, und sie sehen hier ganz typische Veränderungen, wie sie eben durch die Prozesse im EEG entstehen. Die Herpesenzephalitis ist sehr, sehr unangenehm. Es ist ein destruierender zerebraler Prozess. Und auch wenn man diese Erkrankung übersteht, hat man meistens schwere Defizite, weil man bestimmte Anteile seiner Hirnsubstanz verliert. Wenn die Erkrankung nicht erkannt und nicht therapiert wird, ist die Mortalität annähernd 100%, also die 70% sind eher optimistisch geschätzt. Also wenn man die Erkrankung nicht erkennt, übersteht man das in der Regel nicht. Und falls man die Erkrankung doch übersteht, muss man mit schwersten neurologischen Residuen rechnen. Aber auch wenn die Erkrankung erkannt wird, korrekt therapiert wird, ist die Mortalität immer noch mit 20% etwa sehr hoch und die verbleibenden Residuen sind zwischen 40 und 60%. Ich bin jetzt so fast schon am Ende meiner Ausführungen und darf noch ein bisschen zusammenfassen. Die Trias aus heftigsten Kopfschmerzen, Meningismus und Fieber sowie eine Bewusstseinsstörung ist verdächtig auf das Vorliegen einer bakteriellen Meningitis. Die bakterielle Meningitis und auch andere Meningitiden sind zeitkritische, potenziell lebensbedrohliche neurologische Notfälle. Und grundlegend für das Outcome ist neben dem Erkennen der Erkrankung die rasche Therapie, Fokussonierung und entsprechende weiterführende Diagnostik. Und ganz am Schluss habe ich noch einen Abschlussfall, der auch nicht uninteressant ist. Das ist eine 58-jährige Patientin gewesen, die aufgrund einer akuten Psychose auf einer Psychiatrie aufgenommen war. Man war sich nicht klar diagnostisch, was die Patientin hat. Man war so Richtung Delir in der Differentialdiagnose unterwegs. Die Patientin war bis auf eine stattgehabte Depression bislang gesund. Irgendwann hat sie einmal ein Cipralex genommen, aber schon wieder abgesetzt. Und auf der Psychiatrie ist den Kollegen aufgefallen, immer wieder generalisiert tonisch-klonische Anfälle. Und das ist mit einer akuten psychiatrischen, also primär psychiatrischen Erkrankung eigentlich nicht vereinbar. Das heißt, sie wurde dann auf eine befreundete Neurologie transferiert, um sie weiter abzuklären. Wir haben dann eine Computertomographie gemacht, die war im Wesentlichen plant. Wir haben eine diagnostische Lumbalpunktion gemacht, auch da keine wesentlichen Auffälligkeiten. Auch im Labor haben wir nicht sehr viel gefunden. Aber in der MRT, im Intervall, haben wir dann einen Befund wie bei einer limbischen Enzephalitis gefunden. Und dann haben wir die Patientin ganz, ganz genau durchuntersucht. Und letztendlich hat sich dann als Ursache für dieses paraneoplastische neurologische Syndrom ein Mammakarzinom herausgestellt. Und diese paraneoplastische limbische Enzephalitis entsteht dadurch, unser Körper bildet Antikörper gegen das Karzinom, gegen das Mammakarzinom. Und diese Antikörper haben aber auch eine Affinität zu bestimmten Hirnstrukturen und es entsteht dadurch eine Entzündungsreaktion im ZNS. Und die Therapie dieser Erkrankung ist die Sanierung des Karzinoms und es kommt immer wieder vor, dass Patienten zum Beispiel kleinzelliges Bronchialkarzinom, Ovarialkarzinome, Mammakarzinome, aber auch manches Mal findet man das Primum am Anfang gar nicht, sondern das neurologische Korrelat, das paraneoplastische Syndrom ist sozusagen das erste Anzeichen für das Karzinom. Sehr häufig findet man dieses Karzinom am Anfang nicht und man muss im Intervall nachschauen. Und wenn man das Karzinom findet und es kurativ behandelt, verschwinden diese neurologischen Syndrome und der Patient ist geheilt. Ich möchte Ihnen jedenfalls noch in dieser schweren Zeit alles Gute wünschen. So schaut es momentan bei uns in den Spitälern aus. Ich hoffe, dass auch das an uns irgendwie vorbeigeht. Und ich bin jetzt im zweiten Teil gerne für Ihre Fragen im Chat offen. Immer Bildgebung vor Lumbalpunktion. Das ist eine sehr gute Frage. Also früher hat man unterschieden zwischen dem bewusstseinsgetrübten Patienten und dem bewusstseinsklaren Patienten. Wenn der Patient bewusstseinsklar war, ansprechbar und so weiter, hat man eigentlich keine Bildgebung gemacht und hat lumbalpunktiert. Das hat man eigentlich verlassen. Und es wird nahezu jeder, bevor er diagnostisch lumbal punktiert wird, in die Computertomographie gesteckt, weil man einfach Angst hat, irgendeinen Stempel, also irgendeinen Prozess im Hirn zu übersehen, eine Raumforderung, eine Arnold-Chiari-Malformation, das dann im Intervall Probleme geben könnte. Ob ich Fälle von bakteriellen Meningitiden ohne Meningismus kenne? Ja, am Anfang. Ja. Also es ist eher so, wenn Patienten zu mir ins Krankenhaus kommen und die haben schon einen schweren Meningismus, Druck ist ganz niedrig, hochfiebernd, die haben meistens dann schon schlechte Karten, weil die kommen 6, 8, 10 Stunden, nachdem dieser ganze Prozess begonnen hat, und da haben sie schon eine massive Bakteriämie und erst am Anfang der Erkrankung oder bei anbehandelnden Meningitiden, da finden Sie häufig nur ganz diskrete meningiale Zeichen. Wie therapieren Sie bei Beta-Lactam-Allergie? Da müssen wir nachschauen in einer Tabelle. Kann ich Ihnen jetzt ad hoc nicht beantworten, aber da ist Google und das Internet unser Freund. Wenn Pneumokokken negativ, Cortison X, kann man absetzen. Ja, da haben Sie recht. Also die Multiplex-PCR und überhaupt die PCR-Untersuchung hat das Ganze natürlich extrem vereinfacht. Je früher Sie sozusagen den Erreger sicherstellen können, desto besser können Sie die Therapie modifizieren und mit dem Cortison rausgehen. Ja, das ist ein sinnvoller Weg. Gibt es sonst relevante virale Erreger, an die man denken sollte, vor allem mit der globalen Erwärmung, zum Beispiel Westnilvirus? Ja, Westnilvirus ist ein Thema, Zika-Virus ist ein Thema. Ein Thema ist vor allem die Reisetätigkeit der Menschen. Malaria wird auch in unseren Breiten meiner Einschätzung nach immer mehr zum Thema werden. Also in einem großen Spital oder in einem Spital, wo eine größere Infektiologie angeschlossen ist, muss man schon sehr breit diagnostisch denken, was es auch immer wieder gibt. Das ist gar nicht so selten, wie man glaubt. Menschen haben oft exotische Haustiere, Schlangen, andere Reptilien, und da gibt es dann auch oft ganz ungewöhnliche Erreger. Und da muss man dann sie wirklich vernetzen mit erfahrenen Infektiologen. Und ich persönlich mache es dann immer so, ich rufe den Professor Schmutzart in Innsbruck an, ich habe das Glück, seine Handynummer zu haben, und wenn ich nicht mehr weiter weiß, frage ich ihn. Und wenn man in Wien nicht weiter weiß, fragt man den Martonszell. Gut. Andere empirische Therapie bei stationären Patienten versus ambulanten. Also eine ambulante Meningitis-Therapie, die gibt es ja de facto nicht. Der gehört ja ins Spital. Was vielleicht hinter der Frage steckt, ja, Sie sind Hausarzt, Sie haben den Verdacht, er könnte eine bakterielle Meningitis haben, und Sie wollen ihn anbehandeln. Augmentin ist gut enough für die Antherapie einer bakteriellen Meningitis. Da sind Sie nicht, okay, ambulant erworben, da gibt's keinen Unterschied. Ja. Also da schaut man am Anfang sehr breit und schaut, dass man den Erreger erwischt, und dann geht man aufs richtige Antibiotikum. Ich glaube, jetzt habe ich die Frage richtig verstanden. So. Ja, es scheint so zu sein, dass keine Fragen mehr kommen. Ich möchte mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich sehr, dass Sie dann auch noch im Chat so rege mit mir diskutiert haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die herausfordernden Zeiten und darf mich jetzt von Ihnen herzlich verabschieden.